Die Welt ist im Wandel. Lass uns reden. Cambio. Der Talk. Mit Lukas Sparlinger.
Hallo, hallo.
Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Ja, es ist wieder Zeit, um über die große Transformation zu sprechen. Heute ist das Thema Bildung an der Reihe, um genauer zu sein, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wie kann es in die schulische Bildung integriert werden und welchen Raum soll es vielleicht auch in der universitären Lehre und der Ausbildung von Lehrer und Bildnerinnen einnehmen? Um darüber zu sprechen, habe ich mir Timo Graffé eingeladen. Er hat Physik und Geografie auf Lehramt studiert und ist jetzt Promotionsstudent an der Uni Mainz. In diesem Zusammenhang ist er Projektkoordinator und Mitinitiator des Zukunftsmodules Visions for Climate an der Uni Mainz, einer interdisziplinären Ringvorlesung, die von allen Studierenden seit diesem Semester besucht werden kann. Und darüber hinaus engagiert er sich auch noch bei den Teachers for Future auf Bundesebene. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass er hier ist im digitalen Raum. Hallo Timo, grüß dich.
Hallo.
Ja, in dieser Woche hat das Zukunftsmodul Visions for Climate an der Uni Mainz begonnen. Wir zeichnen das Ganze am 27.10. auf. Worum handelt es sich jetzt bei diesem Zukunftsmodul, bei dieser Ringvorlesung? Und was erwartet denn die Studierenden, Timo?
Ja, genau. Das Zukunftsmodul ist erstmal ein Projekt, das von Studierenden ausging. Nämlich dadurch, dass wir uns auch oft außerhalb ehrenamtlich in Initiativen engagiert haben und dort Klimaprojekte vorangetrieben haben. Und da war unsere Idee, lasst uns das doch alles in die universitäre Lehre reinbringen und das interdisziplinär und handlungsorientiert. Und das war so, so ist dann die Idee von dem Zukunftsmodul entstanden. Und da haben wir einmal die Ringvorlesung, die jetzt seit Montag läuft. Bei der haben wir Dozierende aus 14 verschiedenen Fachdisziplinen, die sich rund um Themen um die Klimakrise beschäftigen und haben uns da an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientiert. Genau, und das Zweite, was erst im Sommersemester starten wird, ist noch ein Projektseminar, bei dem es darum geht, dass Studierende interdisziplinär zusammenarbeiten und Projekte entwickeln.
Okay, auf Twitter habe ich neulich bei Sebastian Seifert, für diejenigen, die den nicht kennen, der ist Professor für Polymerchemie, gelesen, dass sich 1000 Studierende angemeldet haben. Bist du von dieser hohen Nachfrage überrascht?
Ja, in gewisser Weise schon. Also man hat einfach diese Vorlesungsreihe geplant und man wusste am Anfang gar nicht, wie viele melden sich an. Man hat halt eben gehofft, dass sich viele anmelden. Und wir hatten am Anfang einen Hörsaal gehabt, der war für 200 Studierende ausgerichtet. Und irgendwann haben wir gemerkt, oh, wir haben jetzt schon die doppelte Anmeldezahlen als Plätze in diesem Raum. Dann haben wir natürlich noch einen Livestream mit integriert. Aber jetzt sind wir sogar noch umgezogen in den größten, in den RW1 bei uns an der Uni. Und dort sind 1000 Sitzplätze. Also wir waren auf jeden Fall überrascht und haben uns auch gefreut, dass dieses Thema halt eben auch von den Studierenden als wichtig angenommen wird.
Ja, du hast es gerade gesagt, Livestream, das heißt auch jeder, der interessiert ist und nicht eingeschrieben an der Uni ist, kann auch sozusagen den Livestream verfolgen. Wo findet man den denn?
Genau, uns war es wichtig gewesen, dass auch externe Personen quasi, die nichts mit unserer Uni zu tun haben, sich mit diesen Themen beschäftigen können. Genau, und deswegen haben wir das geöffnet. Den Livestream findet man auf unserer Webseite zukunftsmodul.uni-mainz.de.
Hau ich auch noch in die Keynotes, kann man dann sozusagen nochmal verlinkt dann reinklicken. Lass uns über Bildung für nachhaltige Entwicklung sprechen. Also ich habe mir so überlegt, wahrscheinlich, wenn man sich sozusagen auch jetzt im Hinblick auf das Zukunftsmodul Visions for Climate sich das anguckt, da treten ja unglaublich viele Disziplinen an, also unglaublich viele verschiedene Fachbereiche. Ist die große Herausforderung für die Bildung nachhaltige Entwicklung bei den vielen kleinteiligen, relevanten Themen den ganzheitlichen Blick nicht zu verlieren? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, vielleicht würde ich gerade noch ein, zwei Sätze zu Bildung für nachhaltige Entwicklung sagen, weil das ist ein Begriff, der auch oft unterschiedlich aufgefasst wird. Also da ist es vor allem wichtig, dass wir sehr output-orientiert sind. Wie kann man Handlungs- und Gestaltungskompetenzen erwerben und die Personen dazu befähigen, quasi eine nachhaltige Zukunft selbst zu gestalten? Und davon ausgehend versuchen wir dann die Lernangebote zu entwickeln und da nicht nur auf diese Wissensebene beschränkt, also was sind die Themen, die dahinter stehen, sondern auch Skills auszubilden und Werte und Normen. Also das muss man dann größer betrachten. Und und eine solche Kompetenz ist natürlich auch das systemische Denken zu stärken bei, also bei uns im Zukunftsmodul natürlich bei den Studierenden vor allem. Und da ist es wichtig, verschiedene Perspektiven zu bekommen. Und wir haben natürlich so die Klimakrise als das große Schlüsselproblem. Mhm. Und jetzt ist es quasi die Aufgabe von den verschiedenen Disziplinen, die ja verschiedene Methoden haben, quasi mit verschiedenen Brillen auf dieses Thema zu schauen und dieses Wissen miteinander zu vernetzen. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe und das versuchen wir halt eben mit dieser Vorlesungsreihe zu leisten, dass wir da diese Vernetzungen aufbauen.
Ja, du sprichst es an, Vernetzung. Es geht sehr, sehr stark auch darum, Kooperationen zu organisieren und auch gesellschaftliche Kooperationen. Gleichzeitig erleben wir aber auch in den letzten Jahren vermehrt gesellschaftliche Spannungen und Polarisierung, auch insbesondere in Bezug auf klimapolitische Maßnahmen. Kann Bildung nachhaltige Entwicklung da einen Beitrag leisten, indem es aufklärt, um diese gesellschaftlichen Spannungen zu mindern? Und oder anders gefragt, worin würdest du den Beitrag davon Bildung nachhaltiger Entwicklung sehen?
Ja, genau. Was natürlich auch immer ein wichtiger Bestandteil ist von Bildung für nachhaltige Entwicklung, das sieht man auch sehr schön an der Genese davon. Nämlich wir haben einmal, früher gab es ja einmal die Umweltbildung und dazu kommt halt eben noch das Thema soziale Gerechtigkeit. Das heißt, Bildung für nachhaltige Entwicklung vereint diese beiden Stränge. Und deswegen sehe ich auf jeden Fall darin, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung da einen Beitrag leisten kann. Denn es, es beschäftigt sich auch mit Gerechtigkeitsfragen und sozialen Ungleichheiten. Wie löst man die? Und natürlich noch diese Handlungsorientierung bei Bildung für nachhaltige Entwicklung trägt natürlich auch dazu bei. Nämlich es geht auch um Themen, wie kooperiert man zusammen? Wie kooperieren verschiedene Menschen, die vielleicht aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Bildungsschichten kommen? Oder auch Partizipation ist ein ganz wichtiges Thema. Zum Beispiel, wie kann man sich in verschiedene Prozesse einbringen, um quasi eine Transformation hervorzurufen?
Mhm. Ich würde gerne vielleicht nochmal auch auf dein Engagement bei Teachers for Future zu sprechen kommen. Ihr habt da ein ganz schönes Projekt gemacht, das heißt 1717, 17 SDGs. Ich vermute, da gibt es einen Zusammenhang. In diesem Projekt, habe ich nachgelesen, seid ihr durch Deutschland gereist und wart in allen Bundesländern in einer Schule, habt dort Workshops gegeben unter der Leitfrage, ja, wie soll denn die Schule der Zukunft aussehen? Es waren dann 17 Standorte, weil Berlin war zweimal dabei, das habe ich gesehen. Ganz am Ende, die Abschlussveranstaltung war auch in Berlin, beziehungsweise im digitalen Raum, um es jetzt genauer zu sagen. Timo nickt, also habe ich das richtig. Was waren da aus diesem Projekt heraus, was waren da besondere Erkenntnisse für euch als Teachers for Future? Genau, und was kommt jetzt auch danach noch? Wie arbeitet ihr jetzt sozusagen da auch weiter damit?
Ja, das war erstmal eine sehr spannende Reise, weil unser Schulsystem ist ja sehr stark abhängig von den verschiedenen Bundesländern. Und ich konnte mal einfach Einblicke in andere Bundesländer bekommen, von deren Schulsystem ich vorher gar keine Ahnung hatte, wie das da abläuft. Und es war insofern spannend, dass wir nicht nur immer eine Schulart nur besucht haben, sondern wir waren bei Gymnasien, wir waren Gesamtschulen, berufsbildende Schulen, Grundschulen, also da war eine breite Palette vertreten. Und auf der anderen Ebene haben wir Schulen besucht, die im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung an verschiedenen Stufen waren. Also manche Schulen, die wollten gerade mit anfangen und andere, die hatten schon ganz viele Projekte durchgeführt gehabt. Und so konnten wir da nochmal verschiedene Perspektiven gewinnen und haben uns da natürlich ausgetauscht mit den LehrerInnen, mit den Schulleitungen, mit den Eltern, mit Leuten aus den Ministerien. Und das Wichtigste und wo ich am meisten mitgenommen habe, ist der Austausch natürlich mit den SchülerInnen, weil ja, zu sehen, was sie beschäftigt und ja, wie sie sich Schule vorstellen. Da habe ich echt viel mitgenommen. Und da konnten wir auch nochmal so ein bisschen vieles bestätigen, was wir vorher schon uns überlegt haben, wie könnte das aussehen, vor allem in Richtung das projektorientierte Lernen, ins Handeln kommen. Das war etwas, was bei SchülerInnen sehr auf sehr großes Interesse gestoßen ist.
Ja, da würde ich direkt, glaube ich, nochmal nachfragen, wenn du sagst, gerade vor allem die Perspektiven der SchülerInnen war sehr interessant. Was war da so, was hat dich besonders überrascht oder was war da so ein besonderer Punkt, wo du sagst, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen? Und inwieweit gibt es da auch eine Diskrepanz dessen, wie sozusagen Schule bisher gestaltet wird? Also was waren da so Impulse? Es wird wahrscheinlich sehr viele und unterschiedliche Impulse gegeben haben, aber was kannst du da uns berichten?
Was mir, also was da teilweise so ein bisschen oft rauskam, war auch, ja, wie es den SchülerInnen auch konkret mit ihren Gefühlen in unserem Bildungssystem geht. Also wo sie, ja, dass zum Beispiel diese ganze Stofffülle und so oft für sie erdrückend wirkt und so. Also ich habe mir schon gedacht, dass das oft Einfluss hat, aber dass teilweise das nochmal von den SchülerInnen zu hören, das hat mich auch nochmal stark geprägt. Also wir waren zum Beispiel auch in Leipzig an der Schule gewesen. Und da war kurz vorher SchülerInnen Briefe geschrieben an ihre LehrerInnen, wie es ihnen im Bildungssystem geht, und haben die in der Schule ausgehängt. Und das waren da sehr bewegende Briefe gewesen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, die große Schwierigkeit ist jetzt sozusagen, die Vision eines Bildungssystems zu übersetzen in eine realpolitische Maßnahme. Und du hast es angesprochen, unser Föderalsystem macht es uns da nicht immer einfach. Was sind jetzt sozusagen angesichts dieser politischen Rahmenbedingungen realistische Ziele? Du hast schon das Projekt orientierte Arbeiten angesprochen. Aber was muss sich aus deiner Sicht oder auch aus Sicht der Teachers for Future da noch viel verstärkt ändern?
Ja, genau. Es gibt verschiedene Hebel, mit denen man sich beschäftigen muss. Einmal geht es darum, einfach mehr Freiräume zu schaffen. Also auch für SchülerInnen mehr Freiräume hinzubekommen, dass sie zum Beispiel mehr Zeit haben, in Projekten zu arbeiten. Und da gibt es schon Konzepte, die darauf ausgelegt sind, wie können wir das, wie kann man so etwas einfach implementieren, ohne dass es jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre dauert, bis wir die Rahmenbedingungen geändert haben. Und das ist einmal ein wichtiger Hebel. Dann natürlich auch mehr Freiräume den LehrerInnen zu geben. Also in den Lehrplänen, dass dort die ganzen Inhalte vielleicht ein bisschen gekürzt werden, weil viele Sachen kann man ja auch heutzutage in einer digitalisierten Welt auch einfach durch Recherchieren im Internet herausfinden. Und genau, da einfach mehr Freiräume für kreative Arbeit zu geben. Und natürlich ein sehr wichtiger Hebel sind die Universitäten, sind die Seminare, in denen die Referendare ausgebildet werden. Also, dass man dort auch solche Themen schon verankert.
Ja, was ich da so raushöre, das ist ja auch, glaube ich, ein Ruf, den man sehr oft hört, dass so die Methodenkompetenzen stärker werden müssen. Also sozusagen die Recherchierfähigkeit, dass man weiß, wo man was nachschlägt, dass es einfach in unserer heutigen Zeit das sehr wesentlich ist. Ich habe gerade eine Frage, die direkt da anschließt bei den Briefen, die du angesprochen hast, aus dem Chat. Was haben diese Briefe bei den Adressaten bewirkt? Sind Änderungen eingetreten? Also weil die Briefe wurden ja, soweit ich es verstanden habe, an die Lehrer gerichtet. Hat man da irgendwie gemerkt, dass das was verändert hat? Also jetzt du hast es bei dir beschrieben, aber wie ist dir das, was war da sozusagen die Erfahrung?
Ja, genau. Ganz genau kann ich das natürlich nicht erzählen, kann ich das natürlich nicht sagen, weil ich ja jetzt nicht in diesem Kollegium drin bin, sondern einfach nur, was mir halt eben so weitergetragen wurde. Also das war sehr gemischt. Also mir wurde erzählt, dass es sogar Lehrkräfte gab, die dann selbst Briefe geschrieben hatten, aber es auch Lehrkräfte gab, die das komplett ignoriert haben, die einfach so weitergemacht haben, ohne das zu reflektieren. Also das war dann sehr gemischt.
Cambio. Wir packen's an.
Ja, Ja, Bildung neu denken, das ist das heutige Thema im Cambio-Labor. Timon hat uns gerade von seinen Projekten und auch von seinen Ansätzen erzählt, um die Bildung für nachhaltige Entwicklung stärker in den Fokus zu rücken. Was mir bei dieser ganzen Debatte um den Klimawandel immer auffällt, ist der Eindruck, der sich bei mir immer stärker verhaftet, dass es nicht an Wissen fehlt und die Auswirkungen und die Folgen den meisten, jetzt nehmen wir mal die Klimaleugner, die das einfach nicht akzeptieren, raus, sind die Auswirkungen schon bewusst. Nichtsdestotrotz werden Klimaziele verfehlt, es scheitert auf politischer Ebene an Mehrheiten, um die notwendigen Richtungsentscheidungen zu treffen, und auf individueller Ebene ist meine These so ein bisschen zu sagen, ja, Gewohnheit, vielleicht auch die Bequemlichkeit, sich neuen Verhaltensweisen anzueignen. Timo, wie schätzt du das ein? Warum kommen wir nicht ins Handeln?
Ja, das ist eine gute Frage, weil mit der man sich oft beschäftigt. Und wenn man da natürlich die ideale Lösung wüsste, dann hätten wir ja schon längst gehandelt. Also deswegen ist das gar nicht so einfach. Ja, es gibt natürlich verschiedene Gründe. Und du hast jetzt auch schon welche angesprochen gehabt. Gewohnheiten gehören auf jeden Fall dazu. Aber es gibt ja auch sowas wie Verantwortungsdiffusion, also dass man sich selbst jetzt nicht in der Verantwortung sieht, sondern sie an andere überträgt. Weil dieses Problem des Klimawandels so komplex ist und uns alle betrifft, hinzu kommt ja auch noch die Tatsache, dass die Personen, die es am stärksten betrifft, oft wo ganz anders leben als jetzt hier. Und wir bekommen das vielleicht nicht so stark mit wie diese Personen. Und deswegen fühlen wir uns weniger in der Verpflichtung zu handeln, obwohl wir hier die meisten Treibhausgase emittieren. Also da gibt es eine ganze Menge von Ursachen, warum wir nicht vom Wissen zum Handeln kommen. Und deswegen ist es halt eben wichtig, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung sich nicht nur auf diese Wissensebene spezialisiert, sondern dass eben auch diese anderen Bereiche, also man könnte ja sagen Kopf, Herz und Hand, zusammengedacht werden. Und durch das Arbeiten, durch das Zusammenkooperieren in Projekten und das Handeln, da kann nach meiner Meinung nach dieser Sprung vom Wissen zum Handeln getan werden dadurch.
Ja, man sagt ja auch oft, dass sozusagen es manchmal auch einer Krise bedarf. Wir haben das während der Pandemie ganz oft gehört. Momentan wird uns, glaube ich, deutlicher bewusst als jemals zuvor, zumindest ich bin noch relativ jung mit Anfang 30. So eine Krise habe ich in meinem Leben zumindest bewusst noch nicht erlebt, dass Ressourcen sehr, sehr knapp sind. Und das ist zwar nichts Neues, wir wissen das eigentlich auch schon relativ lang, dass sozusagen gerade die Fossilen immer weniger werden, aber auch grundsätzlich, wenn wir an seltene Erden denken oder so, dass das halt nicht unendlich vorhanden ist. Ich will auf diese Frage hinaus, naja, wir sprechen jetzt gerade sehr viel über die Energieversorgungssicherheit, die auf dem Spiel steht. Bedarf es solcher Kollektiverfahrungen aus deiner Sicht, um ein Umdenken zu bewirken? Oder so, ja, erstmal ein Umdenken, aber dann sozusagen auch, ist das vielleicht der entscheidende Schritt, um dann auch wirklich in seinen Verhaltensweisen was zu verändern?
Ja, auf jeden Fall sehe ich da einen Einfluss. Quasi auch nochmal, wir haben halt eben die ganze Zeit in so einer Wohlstandsblase gelebt. Und durch solche Krisen merkt man dann halt eben, dass das dass alles endlich ist. Und dadurch werden natürlich Gewohnheiten gebrochen, weil die Gewohnheiten, die man vielleicht vorher hatte, können einfach nicht mehr weitergeführt werden. Und auf jeden Fall denke ich, dass das bei den Menschen zu Reflexionsprozessen führt, dass sie Sachen nochmal hinterfragen und dadurch natürlich auch Lernprozesse angeregt werden.
Ja, der Faktor Zeit ist, glaube ich, eine relevante Konstante hier auch, und das ist natürlich auch etwas, was zum einen natürlich eine große Sorge auslöst und gleichzeitig hilft's nichts. Man muss irgendwie weiterkommen und einfach versuchen, positiv dieses Thema nach vorne zu bringen. Ich möchte noch eine Abschlussfrage an dich stellen, nämlich auch in die Zukunft blickend. Was wünschst du dir denn für die Zukunft und was treibt dich denn auch persönlich an, weiterhin so engagiert dafür zu arbeiten, damit die Klimakrise gestoppt bzw. Abgemildert werden kann? Was treibt dich an?
Ja, ich sehe das Potenzial im Bildungsbereich. Also ich sehe, dass die Bildung ein sehr wichtiger Hebel ist, um quasi diese gesellschaftliche Transformation voranzubringen. Und mich treiben vor allem die Menschen an, weil ich so viele Projekte auch schon in Initiativen wie Teachers for Future, Students for Future und so weiter mitgemacht habe und sehe, wie sich die Menschen entwickeln, wie sie Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, wie sie motiviert sind, wo plötzlich es kommt einfach so eine Kraft raus und diese Kraft, die treibt mich an, weil ich denke, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir Projekte machen, wenn wir schauen, wie können wir die Welt nachhaltiger gestalten, da ist so ein Zusammenhalt da und das gibt einem dann plötzlich so einen Schub, so eine Kraft, da weiterzumachen und man ist motiviert, irgendwie die Welt zu verändern.
Cambio. Probleme als Chance sehen.
Ja, das wird vermutlich die kürzeste Folge, zumindest bisher, vom Cambio-Labor. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, lieber Timo, dass du uns deine Perspektive und auf die Rolle von Bildung in der Nachhaltigkeitstransformation gegeben hast. Weiter geht es an anderer Stelle. Zu welchem Thema steht jetzt noch nicht fest? Meldet euch gerne per Mail, dann bleibt ihr informiert, wenn wir wieder eine Aufzeichnung starten. Dann könnt ihr hier auch im digitalen Raum dabei sein, eure Fragen stellen oder abonniert den Podcast. Dann bekommt ihr mit, wenn es eine neue Folge gibt. Und wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
Das war Cambio. Eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen, möchtest Themenvorschläge einbringen oder regelmäßige Infos zu dem Podcast? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info